Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute vorne mit Tom Wiese. Hallo, guten Tag.
Tim heiße ich, aber an der Stelle kann ich auch Miau sagen, glaube ich. Heute passt das ganz gut.
Herzlich willkommen, Miau. Und es gab Aufregung dieser Woche, ganz große sogar, und zwar um diese Jungs hier.
Pete's Meet. Das sind Pete, Brammen, Chris, Jay und Sepp.
Wo steht denn das?
Sie kennen sich bereits seit der Kindheit und eigentlich sind sie auch Kind geblieben.
Ja, ich bin erst im Neuen!
Ja, Pete's Meet betreiben auf der Plattform Twitch Let's Play Kanäle und da kann man also den 5 beim Zocken von Computerspielen zugucken zum Beispiel.
Und in dieser Woche gab es Ärger für Pete's Meet und zwar mit den Landesmedienanstalten und der ist doch wohl nicht so harmlos, wie es erst schien. Tim, du dröselst das jetzt für uns auf. Was ist die Vorgeschichte?
Die beginnt damit, dass die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten den Streaming-Kanal von Pete's Meet TV bei Twitch als Rundfunkangebot ohne Zulassung eingestuft hat. Begründung, da laufen rund um die Uhr Videos als lineares, geplantes Programm, das mehr als 500 Zuschauer erreicht. Deshalb werden die Macher von Pete's Meet aufgefordert, bis Ende April eine Zulassung zu beantragen.
Jetzt sind ja Pete's Meet sehr erfolgreich. Alleine dieser Twitch-Kanal hat ja 80.000 Follower. Da sollte doch so eine Rundfunkzulassung irgendwie finanzierbar sein, oder?
Naja, da sind ganz schöne Kosten damit verbunden. Bis zu 10.000 Euro Gebühren, wie mir Siegfried Schneider erklärt hat. Das ist der Vorsitzende der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten. Er fordert jetzt auch eine Anpassung der Gesetze, da das Netz voll von rundfunkähnlichen Angeboten sei.
Also wir haben ja die Erfahrung im Bereich des Hörfunks. Internetradio ist eine qualifizierte Anzeigepflicht. Also ich muss melden, dass ich Radio veranstalte. Ich muss melden, wer die Verantwortung dafür trägt. Das würde uns auch ausreichen im Bereich von Streaming-Angeboten im Web-TV.
Interessanter Nebenaspekt, wenn die Streaming-Programme als Rundfunkangebote eingestuft werden, dann hätten die Medienanstalten auch die Aufsicht darüber.
Klingt aber so, Tim, als wolle man da jetzt ein Exempel statuieren. Wie reagiert man denn bei Pete's Meet darauf?
Na, eigentlich erstmal entspannt. Die Macher sind nämlich davon ausgegangen, dass die Zulassungspflicht nur für ihren Nebenkanal gilt, indem sie alte Videos in einer Art Schleife zeigen. Die hätte man dann zur Not auch abschalten können. In einem Brief verlangt die zuständige Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen jetzt wohl aber auch eine Zulassung für den Hauptkanal, der nur von Zeit zu Zeit gespielt wird. Das hat Peter Smits, einer der Köpfe hinter Pete's Meet, in einem Video-Statement bei YouTube erklärt.
Diese Landesanstalten erklären hier quasi, dass Twitch-Kanäle kostenpflichtiger Rundfunk sind. Dann bräuchte jeder Twitch-Kanal einen Jugendschutzbeauftragten beispielsweise. Es wird dann komplett gleichgestellt mit Fernsehen, was allem drum und dran und so weiter und so fort, sobald du eine Rundfunklizenz hast. Das ist beunruhigend.
Deshalb wollen sich Pete's Meet auch dagegen wehren. Verwunderlich ist diese Wendung schon. In meinem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kommission für Zulassung und Aufsicht war nämlich nicht die Rede davon, dass die Zulassungspflicht für das gesamte Streaming-Angebot gilt. Nachhören lässt sich das Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Eine Kontrolle von Medieninhalten übt auch der Presserat aus und der hat in dieser Woche eine Veränderung des Pressekodex vorgenommen. Das sind die ethischen Leitlinien journalistischen Arbeitens.
Und eine sehr viel diskutierte dieser Regeln wurde überarbeitet und zwar geht es da um die Nennung der Herkunft von Straftätern. Was wurde verändert und warum nochmal genau?
Ja, bisher stand im Pressekodex, dass man die Herkunft und die Religion von Straftätern nur nennt, wenn ein begründbarer Sachbezug zur Straftat besteht. Das soll vor diskriminierender Verallgemeinerung schützen. Wenn zum Beispiel jemand eine Bank überfällt, ist es ja auch erst einmal egal, aus welchem Land seine Familie irgendwann gekommen ist oder ob er jetzt vielleicht katholisch ist. Vielen war aber die Formulierung aus dem Pressekodex zu wenig präzise und somit nicht hilfreich. Deshalb kam es eben zu dieser Änderung. In der neu verfassten Richtlinie steht jetzt, ethnische und religiöse Zugehörigkeit soll in der Regel nicht genannt werden. Es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Das heißt, die eine etwas schwammige Formulierung wurde durch eine andere ersetzt. Denn jetzt fragen sich viele Journalisten, wo fängt denn bitte schön das öffentliche Interesse an und wo hört es wieder auf? Der Sprecher des Presserats, Manfred Protze, hat diese Frage hier im Deutschlandradio Kultur so beantwortet.
Das öffentliche Interesse ist so definiert, dass es im Interesse der Wohlfahrt oder des Wohlergehens der Gesellschaft liegt, aber das Partikularinteresse einer politischen Partei, einer Gruppe oder gar des einzelnen Mediennutzers ist weit davon entfernt.
Bild-Chefredakteurin Tanit Koch ist übrigens dafür, dass die Regel ganz abgeschafft wird. Das hat sie in einem Interview mit dem Portal media.de erklärt. Durch die Formulierungen würde das Misstrauen gegenüber Medien geschürt. Koch sieht darin eine Art Selbstzensur.
In deiner letzten Meldung, Tim, geht es um ein mögliches Verbrechen. Hier können wir ohne Bedenken sagen, dass sich das Geschehen in den USA ereignet hat.
Und dort haben Geschworene an einem Gericht in Texas entschieden, dass ein GIF, also ein animiertes, sich bewegendes, kurzes Videobild, eine gefährliche Waffe sein kann. Wie kam es dazu?
Ja, der Fall hört sich an wie aus einem Drehbuch, ist aber tatsächlich so geschehen. Das Opfer, das ist ein Journalist, der einen Tweet mit einem flackernden Bildchen gelesen hat. Durch die Lichtblitze wurde ein epileptischer Anfall bei ihm ausgelöst, unter dessen Folgen er wohl Monate litt. Das perfide, der Tweet wurde angeblich mit genau dieser Absicht verfasst. Der Absender hatte sich über Äußerungen des Journalisten geärgert. Da er von dessen Epilepsie wusste, hat er das GIF möglicherweise tatsächlich als Waffe eingesetzt. Das geht anscheinend aus privaten Twitter-Nachrichten des Verfassers hervor. Da soll geschrieben worden sein, ich hoffe auf einen Anfall und mal sehen, ob er stirbt.
Und gibt es schon ein Urteil?
Nee, noch nicht. Jetzt wurde erstmal entschieden von der Jury, dass tatsächlich dieses GIF als Waffe gesehen wird und jetzt wird es da zu weiteren Verhandlungen kommen.
Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob man später auch noch einen Waffenschein für GIFs braucht. Vielen Dank, Tim. Auf breitband.deutschlandradiokultur.de finden Sie ganz ohne Lichtblitze die passenden Links zu den Medien und Meinungen.